Heute geht es um Digital by Design. Wir reden darüber, wie die Logistik in der Automobilindustrie neu gedacht werden muss. Wir reden über die vollautomatisierte Intralogistik bis hin zur Supply Chain. Wir fragen uns, was heißt es konkret, Prozesse von Anfang an digital zu denken? Wir reden über Materialflüsse, Lager, fahrlose Transportsysteme, aber vor allem auch die IT-Systeme und die KI-Technologie im Hintergrund, die notwendig ist, damit das alles funktioniert. Willkommen im Fabrik der Zukunft Podcast. Mein Name ist Tobias Herwig und schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Ich bin heute auf der TAL-Konferenz. TAL heißt Trends in Automotive Logistics. Die TAL, die findet dieses Jahr zum 25. Mal statt und sie wird organisiert von Aimtech, einem Technologieunternehmen, das seit 30 Jahren Fertigungs- und Logistikunternehmen bei der digitalen Transformation begleitet. Heute geht es um Digital by Design und die Trends in der Automobillogistik. Ich habe heute 5 Gesprächspartner mitgebracht, die das Thema aus ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten beleuchten. Einerseits Startup-Gründer, Verband der deutschen Automobilindustrie, aber auch Vertreter von Automobilzulieferern und natürlich darf auch die Technologie sich nicht fehlen. Los geht's! Zu Gast ist Marco Prügelmeier. Marco war über 20 Jahre in der Automobilindustrie. Er hat bei BMW das Logistik-Innovationslabor aufgebaut, hatte verschiedene Stationen dort auch in der Logistik und hat entsprechend mittlerweile ist er selber Gründer und CEO von Neues Technologies. Die machen flexible, automatisierte Lagerlösungen und er war bereits 2021 zu Gast im Podcast, damals mit deinem Buch Innovationen in der Logistik. Und heute rede ich mit dir über die Herausforderungen und die Trends in der Automobillogistik. Hallo Marco.
Hallo, grüß dich Tobias.
Du hast einen einzigartigen Überblick über die Automobillogistik. Ja, du kennst die Sicht eines Konzerns, aber auch die Startup-Welt und jetzt natürlich auch über dein eigenes Startup viele andere produzierende Unternehmen, auch mit Logistik. Was würdest du sagen, was sind so die größten Herausforderungen, die wir aktuell in der Intralogistik, in der Automobilindustrie haben?
Die größten Herausforderungen, also ich glaube, die größten Herausforderungen haben wir momentan global in den Märkten, also weniger in der Intralogistik. Aber in der Intralogistik sehe ich viele Chancen tatsächlich durch Automatisierung, durch neue Technologien in Verbindung. Du weißt, ich bin ein großer Fan von Lean, also immer erst optimieren, die Sachen schlank, die Prozesse schlank gestalten und dann automatisieren. Da sehe ich immer noch sehr, sehr, sehr große Potenziale und ich glaube, der Druck wird jetzt von außen höher, um diese Potenziale tatsächlich abzuschöpfen. Also wir werden mehr dazu gezwungen werden. Ich glaube, das ist die große Herausforderung von außen.
Warum siehst du den Druck oder was löst diesen Druck aus deiner Sicht?
Ja gut, in der Automobilindustrie die große Konkurrenz aus China, natürlich, die man sieht. Wenn man auf YouTube schaut, was die chinesischen Hersteller da so auf die Beine stellen, ist das schon beeindruckend mittlerweile. Da sehe ich den Hauptdruck. Ja. Natürlich die ganzen Verwerfungen in der Supply Chain, die wir überall haben. Aber wie gesagt, ich sehe in der Intralogistik mehr Chancen, dort wirklich die Kosten zu senken. Und da ist vieles, du hast gerade vorhin angesprochen, letztes Mal, als ich bei dir war im Podcast hier, ging es um mein Buch. Und da sind tatsächlich viele Themen auch angekommen in der Logistik mittlerweile. Mhm. Und da sehe ich die größten Chancen.
Ja, also es ist richtig. Ich meine, gerade mit dem, was sich so global verändert, ist die Flexibilität mehr denn je gefragt und die Effizienz, ja, gerade auch in der Logistik. Und bei all dem, was wir über Industrie 4.0 geredet haben, ist nicht nur mit dir, sondern auch schon in vielen Episoden, glaube ich, dass in der Intralogistik sich am meisten verändert hat in der letzten Zeit. Also was so das Thema flexible Automatisierung anbelangt. Heute geht es ja auch um das Thema Digital by Design. Ja, was bedeutet das für dich, Digital by Design, gerade in der Intralogistik?
Ja, also Digital ist ja nicht mehr wegzudenken aus der Logistik, schon seit vielen, vielen Jahren. Ja, alles ist eigentlich erfasst und wird digital erfasst und das ist eigentlich dann die Grundlage für viele Themen, die danach kommen, wie zum Beispiel AI, künstliche Intelligenz. Und ich glaube, das wird auch einer der Game Changer in der nahen Zukunft sein oder geht eigentlich jetzt schon los? Also sieht man ja jetzt ja schon an vielen, vielen Stellen.
Also würdest du sagen, man hat eine gute Grundlage eigentlich schon geschaffen, gerade in der Intralogistik, was das Thema Digitalisierung anbelangt. Und darauf muss man jetzt aber aufbauen.
Richtig, genau. Ja, okay. Also die Grundlage ist jetzt noch nicht überall perfekt da. Also wissen wir auch, gerade in kleineren Firmen ist noch nicht vielleicht so viel digitalisiert. Da arbeiten wir ja auch mit Neues ein bisschen dran. Die kleinen Lagersysteme auch automatisierungs- und damit auch digitalisierungsfähig zu machen. Aber wenn man jetzt die Automobilindustrie anschaut, da lief ja alles schon, ich würde mal fast sagen, jahrzehntelang ziemlich digital. Und darauf kann man jetzt aufbauen und das ist, glaube ich, eine Riesenmöglichkeit.
Ja, bevor wir über das Aufbauen reden, möchte ich kurz auch noch über das Thema Automatisierung reden. Du hast es gerade angesprochen. Automatisierung in der Intralogistik ist absolut im Gange, ja. Wenn man trotzdem in die Fabriken reinschaut, sieht man immer noch verschiedene Ecken, die noch nicht automatisiert sind. Und ich habe auch das Gefühl, manchmal gehen die Unternehmen da auch ein bisschen stiefmütterlich mit solchen Bereichen um. Was ist da deine Erfahrung? Was kannst du da für Tipps weitergeben?
Ja, das sehe ich auch und das meinte ich vorhin, da wird jetzt der Druck steigen von außen, ja, weil wir uns jetzt nicht mehr leisten können, einfach nichts zu tun an den Stellen, wo eigentlich Möglichkeiten schon da wären. Ja? Also es ist ja nicht so, dass die Möglichkeiten nicht gibt. Ja? Also es gibt AMRs en masse am Markt. Ja? Die Einführung geht schnell. Also man kann solche Systeme, ich sag mal, innerhalb von ein paar Wochen, würde ich sagen, ja, kann man die locker einführen. Und auch bei den Lagersystemen, ja, wie gesagt, geht es jetzt auch sehr schnell. Also wir bauen so ein Lager auf in ein paar Tagen und dann geht es eigentlich los. Wo aber immer noch der große Hemmschuh liegt, ist das Thema Integration in die Systeme und Integration von verschiedenen Systemen untereinander. Das dauert natürlich logischerweise immer noch ein bisschen länger und da gibt es im Detail einfach viele Fragen, die dann geklärt werden müssen, wenn man so einen Ablauf vollständig integriert. Mhm. Und an diesen kleinen Details hakt es noch ein bisschen und da sehe ich ehrlich gesagt in Zukunft über KI die größte Möglichkeit, in der Intralogistik wirklich viel zu stemmen, weil wir heute schon Sachen integrieren, jetzt noch nicht im Produktivbereich, aber wenn wir jetzt wir haben jetzt gerade mit einer Picking Company zusammengearbeitet, da haben wir innerhalb von, ja, ich würde mal sagen, 2 Stunden oder so haben wir eine Integration hinbekommen.
Softwareseitig dann.
Softwareseitig, ja. Genau. Einfach, indem wir AI benutzt haben und uns von Codex in dem Fall, kann man auch natürlich mit Claude Code machen oder seinem LLM der Wahl. Das ist prädestiniert, weil das versteht ja die Beschreibung, ja, in englischer oder deutscher oder irgendeiner Sprache, der REST APIs und kann damit eigentlich wunderbar die Verknüpfung herstellen. Zumindest mal in einem 80-90% Wurf, ja, und dann kann man von da aus direkt aufsetzen. Yes. Und ich glaube, das wird so ein Gamechanger sein, der die Intralogistik richtig nochmal einen Boost geben wird, weil die Fachabteilungen, ja, also die Logistikfachabteilungen werden zukünftig enabled, das mehr oder weniger selber zu tun.
Ja. Das ist schön, ja. Also ich finde gut, was du vorhin beschrieben hast. Eine große Herausforderung bei der Automatisierung in der Intralogistik sehe ich, dass man oft zu sehr an Inseln denkt. Ja? Hier eine Automatisierungslösung, da eine Automatisierungslösung. Und ich meine, es ist kein Geheimnis. Logistik muss genau diese Schnittstellen eigentlich bedienen, muss gerade diese Durchgängigkeit eigentlich bieten. Und manchmal ist es ein Hardware-Thema, muss man auch sagen, aber ganz oft ein Software-seitiges. Und das kann man sicherlich gut lösen. Und viele denken bei KI immer, die KI ist dann im operativen Betrieb drin, aber was du jetzt da beschreibst, das ist ja einfach nur diese Anbindung zu schreiben, ja, den Code, um dann die verschiedenen Systeme miteinander zu verbinden und nachher läuft es dann ja zuverlässig, dann ist die KI außen vor, ne? Also im operativen Betrieb.
Und es gibt mittlerweile auch Startups, die genau in diese Richtung gehen in der Logistik. Möchte eins erwähnen, das hatte ich gesehen auf der Logimat in diesem Jahr, waren unsere Standnachbarn, die Firma Pück, die ein WMS macht, dass man selber über LLMs, also über Chats sozusagen parametriert, ja, und die Prozesse erstellt. Ja, und sowas, glaube ich, wird immer mehr kommen.
Ja. Ja, gerade wenn du sagst, der Druck steigt, die Wandelbarkeit, Flexibilität ist wichtig, dann ist es natürlich auch umso besser, wenn der Fachbereich am Ende selber seine Prozesse anpassen kann. Das muss natürlich nachher zuverlässig laufen.
Und das ist, genau, da sind wir noch nicht. Also das ist, wie gesagt, also für POCs, für erste Tests und so weiter geht das mittlerweile super gut und schnell. Aber ich würde es jetzt auch noch nicht in der produktiven Fertigung anwenden. Aber das wird jetzt der nächste Schritt sein und die LLMs werden ja immer besser,
wie man sieht. Wenn wir über KI reden, Physical AI ist dann auch nicht weit und eine Frage muss ich dir jetzt noch zum Abschluss stellen. Was denkst du über Humanoide in der Intralogistik? Das ist ja eigentlich auch ein großes Thema, du hast es jetzt gar nicht angesprochen.
Ja, habe ich ein gespaltenes Verhältnis dazu.
Okay. Warum?
Weil ich glaube, es ist noch viel weiter weg, als viele das sehen wollen. Und es gibt noch ein paar Hemmschuhe, die da gravierend sind.
Na ja, gut, die großen Automobilhersteller arbeiten eigentlich alle schon in einzelnen Prozessen mit Humanoiden, um das auszuprobieren. Aber du würdest sagen, bis das in die Breite kommt, da müssen wir noch ein bisschen warten.
Ja, es gibt noch einfach noch ein paar grundlegende Probleme. Es geht bei der Safety los, ja, und das widerspricht sich auch ein bisschen mit den Use Cases, die ich sehe. Ja, also ich sag mal, wenn du von einem humanoiden Roboter mit Beinen, der hat ja Vorteile, der kann zum Beispiel Treppen steigen, aber Treppensteigen ist halt auch das Gefährlichste, was es gibt. Ja.
Und, nicht nur für den Roboter, ja.
Genau, genau. Ich habe mal gehört, bei einem normalen, gesunden Menschen, der hat einen Treppenunfall alle 10.000 bis 100.000 Treppenstiege sozusagen. Ja, und wenn man das überträgt, dann fällt halt ein 90 bis 120 Kilo schweres Gerät die Treppe runter. Ist nicht ganz ungefährlich. Und diese Sachen, die müssen einfach mal gelöst werden, wenn man diese Vorteile nutzen will. Es gibt aber eine ganz gute Lösung dafür, nämlich den Zwischenschritt erstmal ohne Beine anzufangen. Und das Thema AMR, das wir sozusagen ja, das ihr ja auch hier im Podcast die letzten 10 Jahre rauf und runter diskutiert habt, auch unter anderem, zu nutzen, ja, und einfach mit einem AMR und humanoiden Torso sozusagen kombiniert in verschiedensten Formen. Da gehen einige Hersteller gehen diesen Weg.
Ja, manchmal reicht auch ein Arm, ne? Also ist ja auch mal die
richtig.
Frage, braucht
ja, genau.
Zwei
genau.
Arme
und ja, so. Ja, genau, das hat wiederum auch beim Training und gerade im Thema Physical AI hat das schon Vorteile, weil du natürlich sehr viele Videos von Menschen nutzen kannst, die irgendwas machen. Aber das ist für mich ein super Zwischenschritt und eine super Kombination. Also die halte ich für, da halte ich sehr viel davon. Genau, aber ich sehe jetzt nicht die humanoiden Roboter mit der einzelnen Kiste durchs Lager laufen.
Hoffentlich, ja. Vielen Dank,
da gibt es bessere Technologien. Ja.
Danke
ja, gerne, dir. Gerne.
Mein zweiter Gesprächspartner ist Robert Kamerun. Er leitet beim VDA, dem Verband der Automobilindustrie, den Bereich Produktion, Logistik und Aftermarket. Der VDA vertritt alle großen OEMs und die Zulieferer mit Werken in Deutschland. Robert bringt über 20 Jahre Erfahrung aus der Automobillogistik mit und er war unter anderem bei der BLG und bei Volkswagen, bevor er zum VDA wechselte. Er ist außerdem Aufsichtsrat von Odette International, der Plattform für Standards in der europäischen Automobillogistik-Lieferkette. Hallo Robert, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich möchte mit dir darüber reden, wie siehst du die Automobillogistik und vor allem auch das Thema Digitalisierung? Ja, ihr vertretet ja ganz viele Unternehmen vom Konzern bis zum mittelständischen Unternehmen. Und wo stehen wir da in der Automobillogistik beim Thema Digitalisierung?
Das hängt natürlich davon ab, was du unter Digitalisierung verstehst. Also der digitale Austausch von Daten, das machen wir schon seit Jahrzehnten. Das ist bei uns das Standardgeschäft, weil nur dadurch funktionieren die Lieferketten. Wenn du jetzt aber auf moderne Planungstools angehst, wie es um das Thema Prozessplanung geht, wie es um das Thema Linienplanung geht, Anlagenplanung und so weiter. Da sind wir bei den OEMs und den großen Zulieferern sehr, sehr weit. Da haben wir das Thema digitalen Zwilling. Und je mehr du weiter runtergehst in der Unternehmensgröße, da sind wir eher auf Erfahrungswerten und noch PowerPoint und Excel.
Ja, das deckt sich auch mit meiner Erfahrung. Ne? Da ist, hat man noch nicht so viel investiert in der letzten Zeit, ist vielleicht ein bisschen vorsichtig gewesen, hat es vielleicht auch nicht so sehr gebraucht, ne? Wenn man nicht so groß ist, nicht so die Komplexität auch in den Prozessen hat. Ich meine, da verändert sich gerade einiges. Ich meine, hier auf der Konferenz geht es viel um das Thema KI, ja, in der Logistik, in der Produktion. Wie siehst du das? Wo liefert da KI heute schon messbaren Wert und wo ist es vielleicht mehr Hype?
Also es ist beides. Es ist teilweise Hype, wenn man jetzt rangeht, dass man komplett automatisierte Logistiken und Produktion haben möchte. Diese Dark Factories in der Automobilindustrie, das sehe ich aktuell noch nicht, vielleicht in ein paar Jahren. Aber wo sie uns ganz besonders hilft, ist beim Thema Entscheidungshilfen schaffen. Wir sind seit 6 Jahren in einer absoluten Ausnahmesituation. Wir haben Exception Handling als Regel. Das heißt, wir haben immer irgendwelche Krisen weltweit, die die Lieferketten durcheinander wirbeln. Und wir müssen Informationen möglichst schnell beschaffen, wie die Zusammenhänge zwischen den Ereignissen sind, wie sie unsere Lieferketten anpassen und wie wir konkret darauf reagieren sollen und wie wir am besten darauf reagieren können, um die Produktion am Laufen zu halten. Und da brauchen wir KI und da setzen wir sie auch ein.
Ja, also gar nicht so sehr jetzt im Prozess selber, sondern eher in dem, in diesem Prozess zu managen und zu steuern, oder? Kann man das so zusammenfassen?
Also wir setzen sie auch im Prozess ein. Also es gibt gewisse Themen wie Fehlermerkmalsanalyse, Qualitätsanalyse, auch das Thema im Wareneingang beschädigte Verpackungen, die man mit optischen Sensoren analysiert, um zu schauen, wie wahrscheinlich ist es, dass die ganze Lieferung kaputt ist. Also man hat schon verschiedene Ansatzpunkte in Produktion und Logistik. Man hat auch jetzt den Punkt, dass man einen hoch variablen Arbeitsplatz mit KI, einem KI-Assistenten unterstützt, dass ein relativ unerfahrener Arbeiter in dem Bereich das relativ gut machen kann. Das gibt es alles. Aber dieses durchgängige Digitalisierungskonzept, das haben wir noch nicht. Das brauchen wir vielleicht auch nicht in allen Aspekten. Aber das große, unser ganz großes Thema ist aktuell, versuchen einfach nur gegen die Welle anzuschwimmen und trocken zu bleiben.
Ja, okay, aber deine Beispiele zeigen ja schon wunderbar, es gibt ganz, ganz viele Anwendungen mit großem Mehrwert, ja. Vielleicht noch nicht flächendeckend im Einsatz, aber das wird sich ja auch immer mehr weiterentwickeln. Ich meine, spannend ist dann wirklich dieses Übergreifende, was du beschrieben hast. Und was da eine entscheidende Frage aus meiner Sicht ist, wie weit haben wir auch diese Durchgängigkeit im Sinne der Digitalisierung auch auf der Datenebene, um überhaupt dann auch KI zu nutzen für diese Anwendungsfälle. Wie siehst du da die Rolle von Standards? Ne? Also ihr seid ja bekannt dafür, auch das Thema Standardisierung voranzutreiben. VDA 5050 als ein Beispiel in der mobilen Robotik. Wo siehst du das, wenn man das jetzt mal ein bisschen größer denkt, das Thema Standards und auch die Rolle des VDAs?
Also unser großes Ziel ist ja die komplett digital abgebildete Lieferkette, die dir Statusmeldungen in Echtzeit gibt. Das versuchen wir über viele Jahre mit verschiedensten Technologien zu machen. Und das ist auch, bleibt auch die Vision, wenn wir, genau wie ich es gerade gesagt habe, versuchen, möglichst schnell auf externe Schocks zu reagieren. Die Standards, die wir haben, sind vor allem im EDI-Bereich. Das heißt, wir haben standardisierte Datenaustauschformate, die auch die Daten in einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung zur Verfügung stellen. Woran wir jetzt arbeiten müssen, ist diese Punkt-zu-Punkt-Verbindung zu überwinden und alle Stakeholder innerhalb der Lieferkette mit den relevanten Informationen in Echtzeit zu verbinden. Da ist zum Beispiel Catena X ein Ansatz. Es gibt auch andere, über APIs auf diese Infrastruktur zurückzugreifen. Das heißt, standardisierte EDI-Nachrichten, standardisierte API-Schnittstellen und darüber hinaus standardisierte User-Interfaces, die über die Lieferkette hinaus dir eine richtige Reports geben fürs Exception-Handling. Das ist das, wo wir hin müssen.
Ja, schöne Vision auf jeden Fall. Ja, ich finde, du hast es schön beschrieben. Ne? Ich meine, der Datenaustausch findet ja statt. Das war ja auch deine These zum Start. Ne? Wenn man aber halt schaut, dann ist das halt immer nur der Lieferant mit dem Kunden und diese Transparenz in dieser Durchgängigkeit ist ja noch nicht da. Ja, ich bin gespannt, wie schnell wir da vorankommen. Catena X ist natürlich ein schönes Beispiel, wo das schon gut gelingt, diese Player zusammenzubringen und da macht er ja auch einen guten Job. Aber gleichzeitig ist die Frage, wann wird so ein Standard dann auch wirklich in der Software, in den entsprechenden Tools, die ich dann auch nutze, auch gelebt, ja? Also hast du da eine Idee? Was würdest du sagen, wann leben wir Catena X? Wenn man das so sagen kann.
Wenn der äußere Druck groß genug ist.
Okay. Also jetzt.
Anscheinend ist er noch nicht groß genug. Und ich möchte das einfach nicht nur auf Catena X beziehen. Ich möchte es generell auf den Datenaustausch und die Integration in der Lieferkette bringen. Es ist immer noch so, wir haben das jetzt als letztes mit der Chipkrise erlebt, dass beim Thema Allokationsmanagement wir unterschiedliche KPIs haben, unterschiedliche Reports einfordern und diese Analyse unglaublich viel Zeit frisst. Wir im VDA wollen das jetzt standardisieren. Und wollen erstmal das über den Prozess standardisieren und vielleicht später auch über eine Schnittstelle, damit wir dort schnell reagieren können. Weil besonders im Allokationsmanagement bei Engpassteilen weltweit ist es ja ein Thema, dass wir schnell reagieren und die Produktionsprogramme schnell anpassen.
Und da kostet es auch schnell Geld, wenn das nicht klappt, ne? Also,
oh ja.
Das ist, ich meine, du hast es schon richtig gesagt, am Ende muss der Mehrwert da sein, ne? Und ich glaube, wenn der Mehrwert da ist und vor allem halt über die ganze Lieferkette, das ist dann wieder der Knackpunkt, ne? Wenn nur das letzte Glied einen Vorteil davon hat, ist die Frage, wie sehr sind die anderen bereit, da mitzumachen? Und ja, ich glaube, das Beispiel, was du jetzt gebracht hast, zeigt ganz gut, eigentlich müsste der Mehrwert da sein. Ist die Frage, wie viel Druck ist vielleicht aktuell da, das dann auch anzugehen. Ne? Ja, super. Aber finde ich genau der richtige Weg. Ich meine, die Frage ist, und das würde ich gerne jetzt zum Abschluss noch ein bisschen machen, so einen kleinen Ausblick auch zu wagen, wenn man jetzt mal 3 Jahre nach vorne schaut oder plus minus, ja. Was denkst du, werden da die größten Veränderungen sein, wenn wir auf die Automobillogistik schauen? Also vielleicht wird diese Vision Realität sein, aber was wird sich vielleicht noch verändern?
Also was ich auf jeden Fall sehe, ist, dass wir organisationsintern uns stärker vernetzen werden, dass wir die Produktionssysteme mit den Logistiksystemen und den Qualitätssystemen so weit vernetzen werden, dass wir, wenn wir eine externe Variable bekommen, sie relativ schnell durch unser System durchführen können und sagen, wie müssen wir uns organisationsintern anpassen, um damit umzugehen.
Das wäre schon ein großer Fortschritt, wenn das...
Ist aber auch in der Mache. Also ich glaube, das wird definitiv kommen und bald kommen. Der zweite Schritt wäre, das über Unternehmensgrenzen hinaus zu machen. Und da ist einfach die Sache, da müssen wir Vertrauen gewinnen, da müssen wir das Thema Absicherung auch schaffen innerhalb der Lieferkette, die asymmetrischen Machtverhältnisse durch irgendeine Vereinbarung irgendwie einhegen, damit wir Daten zum gemeinsamen Vorteil nutzen können. Ob wir da in 3 Jahren schon so weit sind, weiß ich nicht. Es wird auf jeden Fall schwierig
und viel Arbeit. 3 Jahre ist nicht so viel Zeit, ja?
Nein.
Ja, ich glaube, wenn ich das mal so sagen darf, für Deutschland und glaube auch für komplett Europa, haben wir da, glaube ich, eine Riesenchance, ne, in dem Bereich, weil wir gerade mit Blick auf Datensouveränität und diese Themen, glaube ich, gute Grundlagen haben, um sowas voranzutreiben und gerade eben diesen Mehrwert dann für alle Beteiligten auch zu erzielen. Also von dem her glaube ich, wenn es jemand hinbekommt, ja, dann haben wir eine gute Chance da, gerade in der Automobilindustrie.
Haben wir auch. Wir müssen, wie gesagt, die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Und Rahmenbedingungen sind Technologie, sind äußerer Druck, sind Veränderungswillen in den Unternehmen. Und wenn alles 3 zusammenkommt und auch ja, so ein kooperativer Ansatz gewählt wird, dann glaube ich, können wir das sehr gut schaffen. Müssen wir sehen, dass alle Rahmenbedingungen gleichzeitig zusammen eintreffen.
Sehr gut. Robert, vielen, vielen Dank für deine Einschätzung und auch den Ausblick jetzt zum Ende. Danke dir.
Gerne. Vielen Dank.
Zu Gast ist jetzt Christoph Schäufler. Er leitet bei Magna Exterieurs in Merane den Bereich Industrial Engineering, IT, Qualität und Logistik. Und er ist mit über 15 Jahren Erfahrung in der Automobilindustrie in ganz verschiedenen Bereichen unterwegs gewesen und kennt sich auch richtig gut mit Industrie 4.0 aus. Ihr habt ein bemerkenswertes Automatisierungsprojekt bei euch im Werk umgesetzt. Das Stoßfingerpicking wurde mit mobilen Robotern automatisiert. 97% weniger Laufwege und 70% weniger Lagerfläche. Das ist stark. Hallo Christoph, willkommen im Podcast.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
97% weniger Laufwege, das klingt dramatisch. Kannst du so ein bisschen beschreiben, wie war der Ausgangszustand und was hat den Anstoß gegeben, hier mehr zu automatisieren?
Ja, der Ausgangszustand war: Wir haben 2012 unser Werk aufgebaut, wurde damals als Greenfield aufgebaut mit dem klaren Ziel, Stoßfänger für einen OEM herzustellen. Kleine Varianz, große Stückzahl, ein Traum für jeden Produktionsleiter, ein Traum für jeden Logistiker. Diese Realität hat sich in den letzten Jahren deutlich gewandelt, vor allen Dingen im Hinblick auf oder durch die Elektromobilität gibt es deutlich größere Varianz, deutlich mehr Komponenten, die in Stoßfängermodule verbaut werden müssen. Und wir haben mit deutlichen Stückzahlanpassungen nach oben und nach unten zu kämpfen. Mhm. Das heißt, wir standen vor der Herausforderung, unsere Montage musste größer werden, um diese Varianz auch in der Montage abdecken zu können. Wo gehen wir mit der Logistik hin? Und dort war dann der Ansatz, wir sind durch die Halle gegangen. Die Halle an sich konnten wir nicht erweitern. Das heißt, wir haben dann geschaut, klingt easy, aber wir haben dann wirklich gesehen, die Montage benötigt 3 Meter in der Höhe. Die Halle ist 8 bis 9 Meter hoch. Lass uns doch die Fläche nutzen. Und so kam dann wirklich die Idee, lass uns die Montage überbauen mit dem klaren Ziel, wir wollen die Logistik an den Takt der Montage bekommen. Ja, das heißt, wir haben dann innerhalb von 2 Jahren während der laufenden Produktion eine Bühne eingezogen, eine Mezzanin, 2000 Quadratmeter groß. Die Montage musste man entsprechend Tetris spielen, um die Anlagen dann entsprechend zu rücken, dass wir dann trotzdem in der Montage noch einen ordentlichen Materialfluss haben. Und dann haben wir uns mit der Logistik oben drüber beschäftigt. Das heißt, das Ziel war oben eine, oder in der Logistik genau diese gleiche Varianz abbilden zu können. Das heißt, unsere Montage besteht mittlerweile aus 4, 5 verschiedenen Fahrzeugmodellen. Mhm. Und in den Fahrzeugmodellen gibt es entsprechende Varianz, Sonderausstattungen, Sportausstattungen etc. Und genau diese Varianz wollten wir auf der Mezzanin in dem Supermarkt abbilden. Und dort kamen wir dann zu der Überlegung, erstmal physisch gesehen, die Bühne hat eine gewisse Traglast. Das heißt, wir konnten jetzt nicht mit großen, starren Automatisierungslösungen dort anfangen, sondern wir haben wirklich nach einer kleinen, smarten, modularen Anlage gesucht, sind dann auf Noise Technologies gestoßen. Das heißt, die bieten, sage ich mal, flexible Lagerlösungen mit kleinen Robotern an. Mhm. Und für uns vor allen Dingen für das Thema Kleinteile entscheidend. Ne? Kleinteile bedeutet, geht von einem Sensor los, geht von diversen Radarsystemen los, geht von diversen Leitungen oder über diverse Leitungsstränge weiter. Und dort gibt es eine Riesenvarianz. Beispielsweise ein Fahrzeug kann bis zu 100 verschiedene Leitungsstränge haben. Die Herausforderung Just-in-Sequence bedeutet, genau den richtigen Leitungsstrang zum richtigen Fahrzeug zu picken. Ansonsten kann es zum Bandstillstand beim Kunde führen, wenn er diese Leitungsstränge nicht verbauen kann. Und wir wollen sozusagen die Gefahr rausnehmen, dass der Mitarbeiter falsch greift. Und deshalb versuchen wir, diese kleinen Bauteile wirklich in Sequenz dem Mitarbeiter beim Pick-Prozess zur Verfügung zu stellen.
Okay, super. Also ich finde es stark, wie du beschreibst. Einerseits, man hat Platz gebraucht, in Anführungszeichen, hat die Luft genutzt. Ja, das ist ja bei ganz vielen so. Und gleichzeitig, wie können wir den Prozess auch besser machen? Ja? Also, dass man weniger Platz braucht, höher automatisiert hat und am Ende auch weniger Fehler.
Genau.
Jetzt habt ihr gesagt, oder du hast beschrieben, dass ihr das modular gemacht habt. Also ein Bereich war dieses Kleinlager zu automatisieren. Ich weiß, ihr habt auch AMRs im Einsatz. Also kannst du ein bisschen so das Zusammenspiel beschreiben und auch, warum ihr das eben modular umgesetzt habt?
Ja, also prinzipiell erstmal als oberstes Ziel war, dass wir unabhängiger werden wollen mit unseren Prozessen, also unabhängiger von diversen oder von einzelnen Fahrzeugen, von einzelnen OEMs und so weiter. Das heißt, wir wollen unsere Produktion so flexibel wie möglich aufstellen. Weiterhin als Ziel war, dass wir auch weiter automatisieren wollen. Ne? Das heißt, wir haben dann, wo wir die Bühne uns überlegt haben, wie können wir den Supermarkt aufbauen, was sind ideale Laufwege, was sind ideale Kommissionierkonzepte, kamen wir dann auch relativ schnell an den Punkt, soll das ein Logistiker zukünftig mit einem Handtuchwagen, Palettenwagen das Material in die Linie bringen oder sehen wir eine Chance, diesen Prozess zu automatisieren? Weil wenn wir ehrlich sind, Material von A nach B bringen ist jetzt nicht wirklich wertschöpfend. Mhm. Deshalb kamen wir auf die Idee, lass uns das mit einem AMR versuchen. Wir sind dann auf die Firma Agilox aufmerksam geworden, haben dann auch mit der Firma Agilox das Konzept umgesetzt. Das heißt, das Material kommt aus dem Wareneingang, wird auf die Bühne gehoben, von dort übernimmt der Agilox das Material, bringt es dann an die jeweiligen Stellplätze, die vorgesehen sind für das Material und auch für die Kleinteile wird sozusagen ein Übergabeplatz definiert. Das heißt, auch die Kleinteile werden durch den AMR in der Nähe des neuen Lagers übergeben. Dort haben wir natürlich dann noch einen manuellen Prozess. Das heißt, in dem Moment wird von der Palette das Material genommen und wird ins Neues eingelagert.
Okay, das wird manuell gemacht und danach das Picking quasi aus dem Neues und aus den Paletten dann in Sequenz gestellt, wird auch noch manuell gemacht. Aber der Rest ist automatisiert. Das
genau.
Ist stark. Ja?
Genau.
Super. Und was passiert dann mit dem fertig zusammengestellten Sequenzgestell? Wie kommt das dann an die Montage?
Genau, ne? Das heißt, wir haben uns dann auch überlegt, wie kommt das Material dann in die Montage runter, genau richtig. Das heißt, wir haben dann uns für einfache Heber entschieden, mit immer dem Hintergrund just in sequence. Das heißt, der Druck des Kunden, der Taktzeitdruck ist immer gegeben. Wir müssen maximale Verfügbarkeit sicherstellen. Wir haben uns für einfache Hebersysteme entschieden. 2 in jeder Linie, das heißt einmal Vollgut, einmal Leergut. Wir beginnen sozusagen mit einem sehr leeren Setwagen. Der Mitarbeiter fängt an, für jedes Fahrzeug dann das Material zu picken. Wie gesagt, die Kleinteile werden dem Mitarbeiter direkt zur Verfügung gestellt. Das heißt, dort hat er weniger Laufwege, packt dann das Material in die Setkiste, läuft seinen kompletten Prozess durch und am Ende des Supermarktes wird dann der volle Setwagen in die Montage hinuntergehoben. Der Setwagen läuft dann mit dem Stoßfänger zusammen, der dann gleichzeitig in Sequenz natürlich aus dem Hochregallager kommen muss. Das heißt, das ist auch die Herausforderung, dass der Setwagen und der Stoßfänger in Sequenz am Beginn auf Line, nennen wir das, zusammen ankommen. Das kriegen wir zum Glück ganz gut hin. Und dann läuft der Stoßfänger mit dem Setwagen durch die Linie. Alle Anbauteile werden idealerweise im Stoßfänger verbaut, sodass dann die Setkiste oder der Setwagen am Ende leer ist, wird dann wieder hochgehoben und der Prozess beginnt von neuem.
Mhm. Super. Du verantwortest ja nicht nur die Logistik, sondern auch die IT. Ich habe es vorhin schon gesagt. Deswegen jetzt zum Abschluss noch so ein bisschen die Frage, wie sieht die IT-seitige Integration aus? Ja? Und das ist ja ein wichtiger Punkt, gerade wenn man modular verschiedenste Systeme hat, muss das ja auch irgendwo funktionieren. Wie sieht das bei euch aus? Was waren da so die größten Stolpersteine?
Ich hole noch mal ganz kurz aus. Mit unserem Werksbeginn haben wir uns für RFID entschieden, als das führende Traceability-System, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, damit stellen wir komplett die Rückverfolgbarkeit von allen unseren Bauteilen her. In dem Zuge haben wir schon 2012, 2013 gemerkt, wir haben massiv viele Daten. Was machen wir mit den Daten? Das heißt, wir haben dann dort schon angefangen, wirklich in Menschen zu investieren, die sich mit den Daten beschäftigen. Das heißt, wir reden jetzt bei uns in dem Fall, wir haben 3 Anwendungsentwickler bei uns im Team am Standort, was für einen Produktionsstandort mit 320, 330 Mitarbeitern schon, denke ich, nicht ganz normal ist. Aber wir haben, wir haben bewusst einen Fokus auf Digitalisierung von Anfang an gesetzt. Und über die Jahre sind sozusagen Standards entstanden. Das heißt, wir haben dann Schnittstellen definiert, unsere IT definiert Schnittstellen über APIs, über Webservice etc. Und wir haben aber trotzdem noch die Flexibilität. Das heißt, wenn ein neues beispielsweise angebunden werden muss, machen wir ein Kickoff-Gespräch mit denen zusammen, mit unserer IT zusammen und können dann relativ flexibel auf die Wünsche von dem Lieferant in dem Moment eingehen. Aber auch der Lieferant kann auf unsere Wünsche eingehen.
Ja, super. Und das heißt, da habt ihr die Integration selber in der Hand. Das ist dann was natürlich auch schön ist, wenn das auch in einer Verantwortung am Ende ist.
Genau, das ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr entscheidender Punkt. Aktuell machen wir beispielsweise Optimierungen an dem System. Das heißt, wir sind dann wirklich in kurzen Abstimmungsrunden mit Neues zusammen, mit unserem Programmierer zusammen und wir können dann wirklich im Best Case von einem Tag auf den anderen Tag Änderungen durchführen, um den Prozess noch stabiler oder noch schneller hinzubekommen.
Super. Vielen Dank, Christoph, für den Einblick.
Gerne.
Jetzt ist Martin Kuzatschuk hier bei mir zu Gast. Du verantwortest bei Eismann Deutschland die ERP-Systeme und das Thema Business Intelligence. Eismann ist ein internationaler Automobilzulieferer für Interieurzusysteme und ja, setzt in mehreren Werken auf die MTech-Plattform, MES, Just-in-Sequence, Lagerverwaltung. Und du bringst heute die IT und die Integrationsperspektive hier mit rein. Hallo Martin, schön, dass du da bist.
Hi, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Wir reden ja aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven über die digitale Transformation und das ist natürlich auch aus Sicht der IT immer ein großes Thema. Yep. Was würdest du sagen, ist der Unterschied, einfach nur zu sagen, okay, ich mache hier so ein kleines ERP-Upgrade oder ich gestalte wirklich die digitale Transformation?
Das ist eine gute Frage. Dieses kleine ERP-Upgrade, das ist immer so eine Diskussion. Wir sind gerade so in diesen Diskussionen.
Ja.
Das heißt, 2023 war eigentlich der Plan, dass wir Richtung S/4HANA switchen. Das wäre so diese Transformation oder das ERP-Upgrade. Aber auch schon da in den Diskussionen haben wir festgestellt, dass es eigentlich viel mehr bedeutet, wenn du halt switcht auf S/4HANA jetzt am Beispiel. So, und es war immer so eine Kombination aus, ja, technisch alles super, du hast ein ERP-Upgrade und top, aber was passiert dann im Unternehmen? Das heißt, die Idee, die wir hatten, ist, lass uns gucken, ob das, was wir da überhaupt heutzutage haben, noch überhaupt passt. Müssen wir was ändern? Und da sind wir schnell an diese digitale Transformation gekommen, weil plötzlich ändert sich auch das gesamte Arbeiten. Das heißt, dein Mindset im Unternehmen, deine gesamte Denkweise ändert sich.
Im besten
sich.
Fall ja auch die Prozesse und so weiter.
Genau,
ne? Also
richtig.
Man will ja nicht nur einfach eine neue Software einführen und nachher ist der Prozess
korrekt.
Gleich. Ne?
Genau. Und das haben wir gemerkt. Leider sind wir dann in die Situation gerutscht, dass unsere Firma in die Insolvenz reingekommen ist. seit Oktober letzten Jahres haben wir das Glück und auch das Privileg, dass wir dann von einer Investorengruppe gekauft wurden. XRP hat uns dann aufgekauft und dann sehen wir jetzt, es geht vorwärts.
Ja, super. Ne?
Also du bist wieder motiviert, du siehst, da bringt was, jemand guckt sich wirklich intensiv die Prozesse an und jetzt merkst du auch wieder die Fragen, was bringt das überhaupt, wo müssen wir es ändern? Und ganz speziell jetzt auch gerade in den Diskussionen, um die Thematik hier auch in der Teil wieder zusammenzubringen, auch AI. Mhm. Weil AI ist, klar, du kannst einen Copilot benutzen, alles Mögliche, aber es ändert dein komplettes Mindset, was auch die Arbeit in Unternehmen angeht. Und das ist sehr interessant. Also es ist immer eine Herausforderung und wir haben es gemerkt, weil die Idee ist mit Aimtech zusammen. Wir haben vor einigen Jahren begonnen, die Produkte von Aimtech zu implementieren. Speziell angefangen, das erste Produkt war das MES DCIX,
ja.
Um das MES-System zu haben. Und immer mehr haben wir gemerkt, hey, wir können Prozesse vereinfachen. Wir können Menschen helfen, komplett das, was kompliziert ist, zu ändern. Das heißt, ihre ganze Denkweise auch von der Arbeit zu ändern. Und so sind immer mehr von den Produkten auch gekommen. Und die Idee dahinter ist ganz einfach, zu sagen, wir stellen eine vereinfachte Version deines Prozesses, deines Lebens, deines täglichen Doings auch im System dar. Das heißt, wir bilden zwar deine Arbeit ab im Prozess, machen sie aber so einfach, dass du im Endeffekt, und das ist so bei uns dieser Projektname, One-Scan-Prozess.
Ja, cool. Ja.
Das heißt, der Mensch oder das Ziel von meinem Team war immer, mit einfachen Scan Teile zurückzumelden. Das heißt,
ich muss scannen und sonst eigentlich nichts machen. Ne?
Genau, richtig.
Ja,
ne?
Super, ja.
Du hast eine Information auf dem Bauteil, einen Barcode, QR-Code, wie auch immer, und du erfasst das Ding und fertig.
Ja.
So, also der komplizierte Prozess, den du im Standard hast, so weit wie möglich zu vereinfachen und das Leben, diese digitale Transformation auch dem Menschen beizubringen, sozusagen den Kopf den zu ändern, die Denkweise zu ändern und sozusagen dann ja, mit dem System zu arbeiten.
Ja, aber super, weil ich meine, das ist genau das, was du beschreibst, ist ja das Ziel. Ne? IT ist ja, ich sag jetzt mal salopp, Mittel zum Zweck. Ich hoffe, das darf ich dir so sagen. Aber es geht ja darum, leider, dass nachher genau. der Alltag der Leute einfacher
genau.
wird. Ne? Und das ist ja genau das, was du beschreibst. Wenn ich nachher mit einem Scan meinen Job getan habe und die IT mich im Hintergrund wirklich unterstützt,
genau,
dann habe ich Mehrwerte.
So, und das ist so, was wir auch in der IT bei der Firma Eismann merken. Du bist nicht nur die reine IT, ne, Infrastruktur und hallo, mein Rechner funktioniert nicht oder der Drucker druckt nicht, sondern wir sind auch mit eingebunden in die gesamten Prozesse. Das heißt, von Start eines SAP-Rollouts sind wir eigentlich mit dabei, Prozesse zu gucken. Passt das überhaupt? Wie können wir sie abbilden? Und da waren die Produkte zum Beispiel von Aimtech oder auch die Zusammenarbeit mit Aimtech sehr hilfreich, weil das gesamte Team auch von Aimtech-Seite hat halt mit auf diese Prozesse geblickt und hat das Verständnis für Logistik, Produktion und alles Mögliche mit reingebracht. Und so konntest du dann halt nicht nur von der internen Seite des Unternehmens drauf gucken, sondern jemand von extern und hat dich dabei unterstützt zu sagen, das ist der beste Weg. Oder lass uns vielleicht den Weg etwas anders gehen. Ne? Und dann
ist der Mehrwert größer oder
genau,
funktioniert
genau,
es besser.
Genau.
Ich meine, das ist einfach, wenn man das in einem Werk macht. Ihr macht das jetzt ja werkeübergreifend entsprechend. Ihr habt ja einige Werke.
Kulturübergreifend.
Genau. Auch kulturübergreifend, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und weltweit. Ja. Na, was sind da so die größten Herausforderungen? Wie seid ihr damit umgegangen, diesen Rollout hinzukriegen?
Also das, was am schwierigsten war, war immer so dieser kulturelle Ansatz.
Also, okay, also gar nicht die Technologie?
Weniger die Technologie, weil die Prozesse, die konntest du bis auf ein paar Kleinigkeiten musstest du immer anpassen. Aber schwierig war es dann wirklich mit der Mentalität des jeweiligen Landes. Ich kann mich nur an eine Situation erinnern. Wir waren in Mexiko, das war der Rollout in Mexiko, in unserem Werk in Tlaxcala. Und du hast Termine reingesetzt. Du wolltest die Leute trainieren, du wolltest mit denen sprechen und so weiter. Hast einen Termin reingesetzt und keiner war da. Du sitzt da in einem Meeting-Room mit den ganzen Kollegen und dann denkst du dir, wo sind die? Bist du dann festgestellt, dass es ist Siesta, also die haben eine Pause.
Ja.
Und das waren so, also du hast immer so diese Herausforderung, Vom Technischen, ja, du hast immer irgendwo Spezialitäten, das heißt, du hast immer die Diskussion, ja, aber im Altsystem habe ich das und das gehabt, das möchte ich jetzt, nee, das wird so nicht funktionieren. Wir können dir ein paar Wünsche erfüllen und ja, wir können dein Leben vereinfachen, aber trotzdem müssen wir uns irgendwie in einem bestimmten Fenster bewegen, dass wir nicht wieder ausarten. Ne?
Ja, jetzt hier bei der Konferenz geht es um Digital by Design und das ist ja irgendwie so ein gefühlter, naja, Konflikt auch, wenn wir über Bestandswerke reden. Ja. Ich kann ja nicht alles neu denken, nein, auch wenn du jetzt sagst, ihr habt neue Lösungen eingeführt, das ist ja super. Ja. Wie kriegt man das hin in der Praxis? Ne? So dieses Bestandswerk auf der einen Seite, auch Bestands-IT-Infrastruktur und allem drum und dran, ja, und auf der anderen Seite dieser Anspruch Digital by Design.
Ja. Also wir haben uns mit den Lösungen, die wir jetzt implementiert haben, haben wir uns recht nah an Prozesse gehalten oder ich sag mal, die Leute mit eingebunden.
Mhm. In die Prozessgestaltung die IT dann.
Ne? Also es war niemals so, dass wir gesagt haben, wir pushen das jetzt von der IT, sondern wir haben uns die Endkontrolle genommen und der Endkontrolle dann gesagt, sag uns doch mal bitte, was hast du getan?
Ja.
Damit wir eigentlich mit der IT-Welt nicht zu weit weg sind, nah dran an dem, was ist. Und somit hattest du die Chance, Digitalization voranzutreiben. Aber was ich jetzt gerade arg merke ist, und die Diskussion hatten wir auch jetzt die letzten Stunden sozusagen, du wirst jetzt irgendwo an einen Punkt kommen, wo du das komplette Mindset ändern musst.
Ja.
Du wirst komplett umdenken müssen.
Ja, weil sind die Arbeit technologisch ganz andere Sachen möglich.
Genau,
ne? Und das korrekt. Haben die Leute ja im Zweifel gar nicht auf dem Schirm, wenn sie jetzt ihre aktuelle Arbeit beschreiben.
Genau.
Könnte es ja morgen anders aussehen. Ne?
Genau, richtig. Und vor allem, was wir gerade extrem feststellen, ist auch die Angst der Leute.
Ja.
Ne? Weil Digitalisierung hieß immer, was passiert mit meinem Arbeitsplatz? Was passiert? Und jetzt speziell AI ist so wieder so eine Thematik, was passiert mit meinem Arbeitsplatz? Wenn ich jetzt irgendein Gerät habe, eine Kamera, die das Bauteil erfasst, was passiert da mit der Endkontrolle? Wird sie noch weiter prüfen oder kann ich irgendwann mal komplett drauf vertrauen?
Ja.
Und da merkst du ganz einfach, du musst einen anderen Bezug zu den Menschen finden, weil die Ängste, das, was wir damals gesehen haben, war immer Diskussion. Mhm. Ja, aber warum muss ich jetzt den Klick machen und nicht da und weißt du, teuer ist? Also da hattest du solche, aber jetzt hast du wirklich, du spürst die Ängste, was passiert mit meinem Arbeitsplatz, wenn da jetzt irgendeiner steht? Und speziell, das war gerade am Anfang angesprochen, bei Skoda, da hat jemand die Frage gestellt, wie der humanoiden Roboter hat und solche Geschichten. Also auch da merkst du, das ist so eine Barriere.
Mhm.
Ja? Du merkst dann plötzlich die zwei Welten. Die eine ist von der Technologie getrieben, geile Idee und wow, aber auf der anderen Seite hast du dann halt die Menschen, die sich die Sorgen machen. Und das ist, ich glaube, da stehen wir noch vor anderen Herausforderungen, wie wir da am geschicktesten drangehen.
Ja, das ist super, weil ich wollte zum Abschluss auch noch mit dir so einen kleinen Ausblick wagen und du hast ihn jetzt schon quasi perfekt eingeleitet. Meine KI wird einiges verändern, schafft große Potenziale, aber auch diese Ängste, die du gerade beschrieben hast. Was denkst du, wird da den größten Unterschied machen? Ist es wirklich KI, ist es humanoide Robotik? Wie schätzt du das ein aus der IT-Perspektive?
Kann ich gerade so richtig nicht sagen, weil ich bin ein bisschen, ich muss dir ganz ehrlich sagen, lost, weil der Wandel, also wie schnell sich das entwickelt, du am Montag baust du ein Projekt und denkst dir, okay, das ist jetzt mein Frame, da gehen wir jetzt voran. Und am Freitag kriegst du einen Anruf, nee, vergiss es, da ist schon wieder ein neues Modell auf dem Markt und weißt du,
was. Technologisch hat sich so viel verändert dann. Ja.
Genau.
Ja.
Die Herausforderung, glaube ich, die uns jetzt gerade davor steht, und wir sind ja gerade in dem Wandeln. Wir sind ja, also die Firma Eismann ist gerade komplett am Start und wir wollen in diese neue Welt rein. Und das ist sehr interessant, weil das Frame zu bauen, mit was startest du jetzt? In welche Richtung läufst du, damit du den abfahrenden Zug noch irgendwie erwischt und weißt du toll was? Also das ist so, das ist gerade die Schwierigkeit, die ich sehe, was wir da haben.
Mhm. Ja, also große Veränderungsgeschwindigkeit, ich glaube, das erlebt jeder jetzt ja gerade.
Genau. Und vor allem die richtige Entscheidung zu treffen, damit du nicht den falschen Zug erwischt, sondern da, wo du eigentlich am längsten mitfahren kannst. Dass es den Wechsel geben wird und dass es schnelllebig ist und so weiter, das wird noch die nächsten Jahre, denke ich mal, gehen. Aber du musst halt jetzt wissen, was brauche ich?
Man darf jetzt nicht lange warten, weil man ja denkt, es verändert sich eh, weil es wird sich auch in Zukunft immer schneller und weiter verändern.
Genau. Ich glaube, so in den nächsten 5 Jahren werden wir einen extremen Wandel. Also es ist aktuell, wenn du so, gestern hat man auch so ein Bild gezeigt, Industrialisierung, wie das Ganze funktioniert hat, von Dampfmaschinen bis hin zur Elektrik und so weiter. Und wir stehen jetzt gerade wirklich, ich glaube, vor diesem Moment, der gesamte Wandel der Industrie, der passiert gerade eben. Mhm. Und der wird sich jetzt, der entwickelt sich schnell, weil alle wollen, alle preschen und so weiter. Aber dieser richtige Wandel, den sehe ich so 3 bis 5 Jahre, wo du dann wirklich sagst, jetzt ist das alles implementiert, es läuft smooth, alle sind auf die Pferde aufgestiegen. Jetzt passiert wirklich der komplette Wandel deiner gesamten Struktur, deiner gesamten Denkweise im Unternehmen und so weiter.
Super, dann. Vielen Dank dir, Martin, für den Einblick.
Ich danke dir, vielen Dank.
Mein letzter Gesprächspartner heute ist Jakob Maschat von Aimtech. Aimtech ist das Unternehmen, das auch die Veranstaltung hier, die Konferenz Tal, veranstaltet. Sie haben eine eigene Plattform für das ganze Thema, um ERP-Systeme, Maschinen und Prozesse alles miteinander zu verbinden, ob MES oder auch Lagerverwaltung. Und Jakob verantwortet das Geschäft von Aimtech im deutschsprachigen Raum und bringt auch ganz praktische Erfahrungen aus der Produktion und Logistik in der Automobilindustrie mit. Hallo Jakob, schön, dass du da bist.
Hi, grüß dich. Danke für die Einladung.
Du hast heute die Perspektive des Enablers, also wie gelingt es, Digitalisierung in der Praxis auch wirklich umzusetzen? Und mit der Erfahrung, die ihr habt bei OEMs, bei Zulieferern im Bereich Digitalisierung, was würdest du sagen, was unterscheidet Unternehmen, die es erfolgreich machen, von denen, die in der Digitalisierung stecken bleiben?
Da gibt's einiges, was zu beachten ist. Eigentlich merkt man das schon relativ am Anfang. Man merkt, ob die Firmen eigentlich die Themen durchdacht haben. Ja, ob die offenen Fragen beantwortet sind, ob grundlegende Fragen geklärt worden sind. Bin ich bereit für die Cloud? Wie möchte ich Hardware und Software miteinander integrieren? Und ist das Thema Digitalisierung einfach mal nur so ein Nebenprojekt? Ja. Halt digitalisiert mal, automatisiert mal. Oder ist es wirklich verankert in der Firmenstrategie und das Commitment vom Management? Ist das da oder ist es nicht da? Und als letzten Punkt, und den würde ich gerne hervorheben, sehr oft passiert es, dass, wie gesagt, nebenbei digitalisiert wird. Das heißt, Mitarbeiter, die vorhandene Aufgaben haben, einfach nur mal am Nachmittag 10% freigeschaufelt bekommen, ja, solche Themen durchzuziehen. Die sind dann etwas weniger erfolgreich gegenüber denen, die wirklich ein dediziertes, zu 100% aufgestelltes Team für solche Themen bereitstellen.
Ja, wow. Also das heißt, die Strategie muss klar sein, oder? Also wenn das nicht passt, wenn die Digitalisierungsstrategie nicht geklärt ist, wenn grundlegende Fragen nicht geklärt sind, brauchen wir eigentlich gar nicht loslegen.
Richtig. Und das Commitment von meinem Management.
Ja, das ist, sollte hoffentlich da sein, wenn es eine abgestimmte Strategie gibt, aber selbst das ist nicht selbstverständlich. Jetzt ist ja die Herausforderung, die ich in ganz, ganz vielen Automobilwerken sehe, auch bei den Zulieferern, wir sind ja meistens im Brownfield, ja. Also wir haben eine bestehende Fabrik und wir haben auch eine bestehende IT-Infrastruktur, ja, die das Ganze ja nicht unbedingt einfach macht. Wie geht ihr da vor? Wo fangt ihr an und wie stellt ihr sicher, dass das auch im laufenden Betrieb funktioniert, so eine Transformation hinzubekommen?
Sehr wichtig ist es, sich einen Teilbereich zu wählen oder einen Pilotbereich, den ich automatisieren oder digitalisieren möchte. Nicht gleich den Big Bang anzugehen, sondern wirklich nur Teilbereiche und Nachvalidierung dann auf weitere Bereiche auszurollen. Dort spielt eine wichtige Rolle die Simulation, weil ich kann ein Projekt haben, ich sage, ich möchte 10 AMRs implementieren. Oder 15, ja, oder 20. Aber laut Excel reichen mir ja eigentlich 10. Aber dann sind die Fragen, habe ich Wartezeiten beachtet und es kommen viele weitere Themen immer auf und auf und die können das Ganze auch zum Stoppen bringen. Und ein weiterer Punkt ist, habe ich Experten, die sich mit Normen, Regeln auskennen? Das heißt, ein Betrieb, wo AMRs fahren sollen, sollen sich dort auch Menschen bewegen? Möchte ich gegebenenfalls Stapler dort fahren lassen? Ja, nein. Und das sind solche Sachen, die aufpoppen und von der Simulation eigentlich aufgeklärt werden können, bevor das Projekt startet.
Okay, sehr gut. Ja, heute geht ja alles um das Thema Digital by Design und du hast vorhin schon das Thema Strategie angesprochen, ja, also die Strategie ist ein wichtiger Punkt, um auch das zu leben, ja, Digital by Design. Und auf der anderen Seite hast du jetzt auch gezeigt, es muss auch im Operativen nachher laufen, ne? Also wie sieht da das gute Zusammenspiel aus am Ende der Strategie und dem operativen Betrieb und auch aus den verschiedenen Bereichen. Ne? Logistik ist ja immer auch eine Querschnittsfunktion, man braucht die IT, die Produktion muss eingebunden sein. Also gibt es da eine Best Practice?
Definitiv, die Zusammenarbeit ist extrem wichtig von den einzelnen Abteilungen und jeder hat ja eigentlich im normalen Betrieb seine Scheuklappen auf, das heißt, man muss dieses Silo-Denken aufbrechen. Wenn ich mal ein paar Jahre zurückgehe, meistens gab es Streitpunkte zwischen Logistik und Produktion, das ist auch mein Background von der Logistik, weil da ging es um operative Themen. Ja. Heutzutage, wenn ich sag mal, große Automatisierungs- oder Digitalisierungsprojekte einführen möchte, betrifft das ja alle Abteilungen. Und um diese Scheuklappen aufzubrechen, ist es gut, das Ganze so darzustellen, damit alle verstehen, welche Auswirkungen wird das auf die anderen Abteilungen haben, welche Auswirkungen wird das auf meine Abteilung haben. Und das erhöht auch, sagen wir, das Commitment und den Drive, das die Teams dann mitbringen.
Okay, das heißt, genau dieses Silo-Denken, was man schon immer als Thema hatte, das bleibt jetzt auch im Ausrollen der Digitalisierung auch weiter ein Thema. Bisschen anders gelagert sicherlich, ne?
Das ist weiterhin sehr aktuell und muss sehr im Detail betrachtet werden, ja.
Hast du da Tipps, wie man das gut hinbekommt, diese Silos aufzubrechen?
Ich würde dann wieder zurückschwenken zu der Simulation. Wenn ich das Ganze bildlich darstellen kann in einem schönen Video, in bewegten Bildern und ich sehe, aha, hier hat es eine Auswirkung auf die Logistik. Aber im nächsten Schritt, da kommt ja die Produktion und die Qualität schaltet ja auch dazwischen. Wenn ich es darstellen kann, visuell, ist das mit Sicherheit besser als eine Datentabelle.
Ja, das ist so. Alleine auch ein einfaches 2D-Layout tun sich ja die Leute teilweise schwer zu verstehen, was ist geplant, wie soll das nachher ablaufen. Und wenn man das Ganze dann live und in Farbe sieht, erstmal virtuell, später dann natürlich in der Realität.
Richtig.
Dann hilft das. Also das heißt, Digitalisierung nicht nur erst im Betrieb, sondern schon diese ganze Planungsphase auch entsprechend so digital unterstützen, als klare Empfehlung von deiner Seite. Danke dir.
Auf jeden Fall.
Jetzt noch ein Ausblick. Wenn wir jetzt noch nach vorne schauen, technologisch, die nächsten 2-3 Jahre in der Automobillogistik natürlich, was wird sich da verändern? Was wird auf uns zukommen?
Nicht nur in der Logistik, sondern allgemein. Also Automotive war ja immer sehr ein starker Teil der Wirtschaft. Er wird auch immer ein starker Teil der Wirtschaft bleiben. Es wird der Fokus mehr geschwenkt werden auf die E-Mobilität, ob es uns jetzt gefällt oder nicht. Das bringt natürlich einen Wandel mit sich. Es werden weniger Teile benötigt und so weiter und so fort. Und da wird der Fokus drauf liegen auf Flexibilität. Denk mal auch auf flexiblen Arbeitsplätzen, weg von dem, sag mal, Liniendenken. Das heißt, ich kann von Tag zu Tag oder auch während des Tages den Arbeitsplatz so umgestalten, damit ich entsprechend, sag mal, erweiterten Produktionsplanung noch einen Prozentpunkt OEE mehr rausholen kann. Das hat aber die Auswirkung, dass ich das nicht mehr mit Stift und Papier schaffe oder mit Excel, also mit menschlichem Einsatz, sondern ich brauche da eine KI, ich brauche mathematische Solver. Und das sagt uns letztendlich, dass wir uns in einer Welt bewegen, wo wir abhängig von Software oder von digitalen Tools sind, von Daten. Da bleibt uns aber nichts übrig, als das zu akzeptieren, uns zu adaptieren. Und eigentlich viele Kunden, die solche Tools einsetzen und das verstanden haben, angenommen haben, versuchen diese Tools maximal zu nutzen und wirklich das Letzte rauszuquetschen. Wenn wir schon abhängig sind, soll es uns auch helfen, effektiver zu sein mit idealerweise weniger Arbeitsaufwand.
Ja, richtig. Und dazu brauche ich aber eine digitale Durchgängigkeit, ne? Um dann auch so eine Optimierung und auch die Flexibilität am Ende hinzubekommen.
Umso wichtiger sind natürlich die Daten.
Ja. Also die Themen, die wir schon immer wieder über viele Jahre diskutiert haben, die zeigen nachher den Unterschied auch, um die Brücke zu schlagen zum Start, ne? Ob jemand erfolgreich nachher auch ist in der Digitalisierung oder nicht. Ich kann mich jetzt natürlich mit KI und Co. beschäftigen, aber wenn ich meine Hausaufgaben die letzten Jahre nicht gemacht habe, dann werde ich es an dem Punkt schwierig haben.
Die Grundlage muss da sein und das kommt immer mehr ans Tageslicht.
Ja, okay. Also, oder man muss jetzt halt sich hinsetzen und die Hausaufgaben machen, ne?
Das, so ist es.
Sehr gut. Du hast ja gesagt, irgendwie KI macht da auch einen Unterschied. Wo denkst du, hilft der KI am meisten nachher dann auch im Betrieb oder vorab schon in der Planung?
In der Verarbeitung von riesigen Datenmengen, von Echtzeitdaten und vor allem von der Reaktionsgeschwindigkeit. Aus meiner Logistikzeit, wenn wir den Plan umschmeißen mussten, und das war jeden Tag, der Planer war jeden Tag 8 Stunden lang mit dem Plan beschäftigt.
Ja.
Die ersten 3-4 Stunden, um den normalen Plan zu erstellen für den nächsten Tag und die restlichen 4 Stunden, um ihn wieder anzupassen. Und eine Antwort, was wird diese Änderung für Auswirkungen haben? Die hat so lange gedauert, dass die Antwort meistens wiederum obsolet war.
Ja.
Und da hilft uns KI schnell, datenbasiert und in Echtzeit zu entscheiden.
Super, das ist ein toller Ausblick. Vielen Dank dir, Jakob, fürs Gespräch.
Danke dir.
Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn du als Werkleiter oder Produktionsverantwortlicher vor konkreten Entscheidungen stehst und dir manchmal der klare Blick von außen fehlt, dann schau dir meinen Fabrik der Zukunft Navigator an. Das ist ein KI-gestütztes Tool, das dir gezielt Impulse für deinen Produktionsalltag gibt, passend zu deiner Situation im Werk. Der Navigator zeigt dir aus über 250 Episoden genau die Inhalte, die für dich relevant sind. Du bekommst Zugang über den Link in den Shownotes, kostenlos und einfach per Mail, inklusive meines Fabrik der Zukunft Briefings. Ich bin Tobias Herwig. Wir hören uns wieder zur nächsten Folge Fabrik der Zukunft.